Grüße und willkommen zurück bei Innovation, eurem Podcast für die nachhaltige Immobilienentwicklung. Mein Name ist Alexander Blunk, ich bin euch aus Dresden zugeschaltet und darf übergeben an meinen Co-Host und sehr guten Freund Niklas, der euch aus Berlin zugeschaltet ist.
Schönen guten Tag in die Runde und wir haben ja sehr, sehr häufig Themen von oder für Immobilieninvestoren, die entweder nischig sind, die für vorangeschrittene Immobilieninvestoren sind und die wahrscheinlich nicht für viele Anfänger dann auch ein Thema sind. Heute freue ich mich deswegen auch, dass wir mit Isabel eine Person mit drin haben, die ein Thema mit reinbringt, die man schon ab der ersten Eigentumswohnung mit anwenden kann, die man in den WEGs mit einbringen kann und die tatsächlich bei uns in der Praxis auch schon wirkliche Kostenvorteile eingebracht hat. Von daher, ja, liebe Isabel, stell dich gerne mal vor. Wer bist du und was machst du eigentlich?
Dankeschön, Alexander und Niklas. Vielen Dank für die Einladung. Ich bin Isabel Gomez. Ich bin Teil des Leitungsteams von Cradle-to-Cradle NGO in Berlin. Wir sind eine gemeinnützige, spendenfinanzierte Organisation, gegründet 2012. Und wir kümmern uns darum, dass das Kreislaufprinzip Cradle-to-Cradle das ein bisschen mehr möchte als eine Kreislaufwirtschaft nur auf den industriellen Bereich zu beschränken, das auch ein bisschen mehr möchte als das Thema Kreislaufwirtschaft nur über den Aspekt Recycling und Wiederverwendung von dem, was bei linearer Produktion noch übrig bleibt und noch verwendbar ist, zu reduzieren. Wir gehen das ein bisschen ganzheitlicher und ein bisschen breiter an, in allen möglichen Sektoren, in allen möglichen Bereichen, auch im Baubereich und sind als NGO in Berlin ansässig, wie gesagt, haben ein großes Ehrenamt mit rund 1000 Aktiven im deutschsprachigen Raum, mit Regionalgruppen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, auch mit einem tollen Bündnis Bau und Architektur, also ganz viele ehrenamtlich Engagierte aus der Branche, Professionals aus der Branche, die sich tolle Lösungen mit uns überlegen und uns da in unserer hauptamtlichen Arbeit unterstützen.
In der Annahme, dass man von euch vielleicht noch wenig weiß oder noch selten gehört hat, könntest du vielleicht mal so 3 bis 5 Minuten ein bisschen einfach ausführen zu eurer Geschichte, wie das gewachsen ist und vielleicht auch, wie du dazu gestoßen bist.
Das kann ich gerne machen. Die NGO ist eigentlich eine Grassroots-Bewegung so ein bisschen. Unsere beiden Co-Gründer, Nora-Sophie Krüfan und Tim Jansen, haben sich kennengelernt als Studierende an der Leuphana-Universität. Da lehrt ja auch Michael Braungart, einer der beiden Erfinder sozusagen oder ja Kompositeure von diesem Konzept Cradle to Cradle. Und Michael Braungart hat das Thema damals auch mit anderen beforscht. Es gab schon die ersten Projekte auch in und mit der Wirtschaft. Aber es gab keine Organisation, die dieses Thema in die Breite getragen hat, zu anderen zivilgesellschaftlichen Akteuren, in die Bevölkerung einfach rein. Und es gab auch noch relativ wenig zielgerichtete politische Arbeit, sag ich mal, zu dem Thema. Und deswegen haben die beiden 2012 dann Cradle to Cradle NGO gegründet. Ganz wenig Menschen, alle ehrenamtlich für die Sache engagiert. So sind dann auch die ersten Regionalgruppen entstanden in Lüneburg, in Hamburg. Von daher, also von dort aus hat sich das Ganze dann so ein bisschen verbreitert. Wir sind dann irgendwann umgezogen nach Berlin und haben uns dann räumlich erweitern müssen, weil das Team auch einfach immer gewachsen ist. Und so haben wir 2018, und das hatte Nora damals über eine Kleinanzeigenwerbung gefunden, eine ehemalige Apotheke in Ost-Berlin, das ist quasi so gerade die Grenze Prenzlauer Berg, Friedrichshain an der Landsberger Allee, aufgetan. Das waren Räume, die nicht mehr genutzt wurden, in einem klassischen Ost-Berliner Plattenbau, Baujahr 86 ist das ganze Ensemble, wenn man das so bezeichnen kann. Und da konnten wir uns einmieten und haben dann gesagt, das sind keine gesunden Räume, das sind keine kreislauffähigen Räume. Wir zeigen hier an diesem Objekt jetzt, was Cradle to Cradle auch schon in im Bereich Sanierung und renovieren kann. Das ist natürlich nicht der einzige Bereich, in dem wir tätig sind, der Bausektor spezifisch. Wir versuchen mit Unternehmen, aber auch mit Organisationen, mit Verbänden, mit Menschen aus allen möglichen Sektoren Kontakt zu haben und die auch in unsere 3 Hauptarbeitsbereiche als NGO einzubinden. Das ist einmal unsere Bildungsarbeit, diesen Auftrag, den wir uns verschrieben haben, das Thema weiter an die Menschen ranzubringen. Warum braucht es Cradle to Cradle? Warum müssen wir zurück zu diesem denken in Kreisläufen, Produkte so designen, von Beginn an so designen und so planen, dass all ihre Bestandteile und Materialien entweder in biologischen Kreisläufen oder in technischen Kreisläufen zirkulieren können, je nachdem, was es für ein Produkt ist, wie wir das verwenden werden. Es gibt Produkte, die reiben sich ganz natürlich während der Nutzung ab. Da sind Fahrradreifen Beispiele oder auch Textilfasern, die unweigerlich bei jeder Wäsche, verliert so ein T-Shirt eben tausende Fasern ins Wasser. Das kann man gar nicht so richtig verhindern, aber dann muss man eben so ein Produkt, das unweigerlich abgenutzt wird, auch so designen, dass das abgenutzte Material dafür geeignet ist, in die Umwelt zu gelangen. Und das bedeutet dann eben biologisch abbaubar. Bei anderen Produkten in der Technosphäre, und da sind wir im Baubereich natürlich bei vielen Produkten, auf die das auch zutrifft, die müssen wir so designen, dass wir ihre Bestandteile immer wieder in der gleichen Qualität aus dem Produkt rausholen können, direkt weiterverwenden, überarbeiten oder auch recyceln und dann wird ein neues Produkt raus. Und diesen Text, den erzählen wir allen Menschen, die ihn hören wollen oder unserer Auffassung nach auch sollten. Das kann Politik sein, das können Unternehmen sein, das können Studierende sein. Auch in vielen Bildungsbereichen kommt das Thema noch zu kurz, ob das jetzt Studiengänge sind, ob das Ausbildungsberufe sind oder auch schon in der grundlegenden Bildungsarbeit. Wachsen kleine Menschen auch heute noch mit dem Gedanken auf, dass Müll irgendwie normal ist, dass es das halt gibt. Die Natur kennt keinen Müll, die kennt das Konzept nicht und wir Menschen sind eigentlich klug genug, auch ohne diese Erfindung des Mülls auszukommen und alle Materialien eben als Nährstoffe zu betrachten, die durch die Art und Weise, wie wir sie behandeln, immer weiter genutzt werden können. Das war jetzt der erste Bereich, die Bildung. Wir haben als zweite Säule auch eine ganz starke Netzwerkarbeit. Wir haben ein großes kommunales Netzwerk mit kommunalen Akteuren. Das sind die Kommunen selbst, das sind aber auch kommunale Betriebe. Für die ist das Thema enorm wichtig. Es gibt sehr viele Kommunen, die auch den Klimanotstand schon ausgerufen haben über die letzten Jahre, die auf der Suche sind nach Ansätzen, nach Leitbildern, wie sie ihre Kommune kreislauffähig auch klimaanpassungsfähig weiterentwickeln können. Und da haben wir ganz tolle Beispiele, deswegen auch immer wieder aus dem kommunalen Raum, denen wir auch eine Bühne bieten wollen. Wir haben ein starkes Wirtschaftsnetzwerk an Unternehmen, die Cradle to Cradle zu ganz unterschiedlichen Tiefen und Breiten, aber alle haben damit begonnen, schon umsetzen. Und denen wiederum versuchen wir über unsere dritte Säule auch den Plattformen und unseren großen Laborprojekten eben auch Bühnen zu bieten. Wir veranstalten einmal im Jahr den Cradle-to-Cradle-Kongress. Das können sich alle, die Lust haben, schon mal vormerken. Der wird am 17. und 18. September wieder stattfinden in Berlin an der TU im Mathematikgebäude. Das findet man auch alles auf unseren Webseiten, die Infos dazu. Und da versuchen wir natürlich, diesen Best Practices auch eine Bühne zu geben. Ob das jetzt Textilhersteller sind, ob das kommunale Projekte sind, ob das auch beispielsweise Ansätze zur Kreislaufschließung in der Landwirtschaft sind, wenn man sich dem Thema Phosphorkreisläufe oder sowas annimmt. Die alle wollen wir da zeigen. Die sollen erzählen, warum sie das machen, wie sie das machen, mit welchem Ergebnis sie das machen, wo auch Hürden waren, was sie anderen mitgeben können, wie die es vielleicht einfacher haben können. Also wir versuchen einfach alle, die mit uns auch gemeinsam proaktiv eine richtig positive, gute Zukunft ökonomisch, ökologisch und sozial gestalten wollen, diese Räume zu öffnen, die Gespräche anzubieten, die miteinander zu vernetzen, sodass wir mit dem Thema nach vorne kommen. Und genau, unser aktuelles Projekt ist eben die Erweiterung von unserem C2C-Lab. Werden wir jetzt auch im Mitte März ungefähr eröffnen. Da wird es auch ein Community Hub geben im C2C-Lab, wo wir auch alle einladen, daran mitzuwirken, Veranstaltungen dort zu veranstalten, vorbeizukommen, das auch als Coworking-Space zu nutzen, mal für ein Team-Meeting, wie auch immer, um einfach einen Raum in Berlin zu schaffen, an dem sich eben Akteure vernetzen und austauschen können, die genau auf dieses Ziel, das ich eben genannt habe, mit uns hinarbeiten wollen. Genau. So viel vielleicht erstmal von uns und unserer Arbeit.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, das ist ein sehr praxisnahes Thema. Vor allem auch in den Netzwerkrunden etc. geht es ja dann auch immer wieder darum, sich auch auszutauschen, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und natürlich, Alex, du hast es vorhin nicht nur gefragt, um den Hintergrund von der NGO zu verstehen, sondern auch Die Räumlichkeiten haben ja auch wirklich, ja, im Endeffekt ist der Proof of Concept, also da habt ihr das Ganze umgesetzt. Nimm uns gerne mal mit, so von der Immobilienbranche, wenn ich jetzt eine Wohnung habe und ihr habt da jetzt einiges an Erfahrung auch sammeln können. Was sind denn so klassische Sachen, die ich vielleicht, um es mal ganz einfach zu halten, mal noch gar nicht in der Sanierung, vielleicht in einer ganz einfachen Wohnungsrenovierung, was kann man da so machen und welche Vorteile habe ich daraus dann als Vermieter?
Ja, also es ist natürlich immer etwas Feines, wenn man als Vermieter eine Wohnung anbieten kann, die keine Gesundheitsschäden in irgendeiner Form bei den Mieterinnen, ob das jetzt eine Wohnung oder auch ein Arbeitsraum ist, befördert. Und die Situation haben wir heute. Wir haben heute Wohn- und Arbeitsräume, die einfach, die nicht kreislauffähig sind, die aber auch nicht gesund sind. Wir verwenden immer noch Farben, die man einfach regulär natürlich kaufen kann, mit ziemlich hohen VOC-Ausgasungen, also flüchtige organische Verbindungen. Auch der Grund, warum man vielen schwangeren Menschen sagt, naja, hier ist gerade frisch gestrichen, hier solltest du vielleicht die nächsten 3 bis 4 Wochen nicht arbeiten, dich nicht aufhalten. Und das zeigt einfach, welches Kernproblem wir haben immer noch sehr viele auch Bauprodukte auf dem Markt, die nicht auf ihre Materialgesundheit ausreichend getestet sind. Das sind viele, ja, wie gesagt, Farben, Leime, aber auch Lacke, also in ganz normalen Möbeln sich befindend. Darauf kann man natürlich achten. Es gibt in der Zwischenzeit, und da haben wir zwischen 2018, 2019 und jetzt, also in diesen Jahren zwischen den beiden Ausbauschritten, auch die Erfahrung gemacht, es kommen immer mehr auch Farben auf den Markt, auf einer mineralischen Basis beispielsweise, die materialgesund sind, bei denen dieses Problem eben nicht besteht, die trotzdem modern sind, die frisch sind, die gut aussehen, mit denen man auch wirklich aktiv gestalten kann, einen Wohnraum oder auch einen Arbeitsraum. Und ja, da muss eben niemand erstmal 3 Wochen zu Hause arbeiten oder kann nicht in die eigene Wohnung, ja, weil das ein Problem ist. Und das gilt natürlich für viele andere Möbel auch. Es ist gar nicht so Cradle to Cradle, das muss man vielleicht vorausstellen, schließt per se nur sehr wenige Materialien und Stoffe überhaupt komplett aus. Es kommt immer auf das Nutzungsszenario an. Also wie verwende ich ein Produkt, was ich vorhin so ein bisschen versucht habe, mit dem Reifen oder mit den Textilfasern deutlich zu machen. Und wenn ich weiß, dass mein Produkt, und das ist bei einer Farbe eben der Fall oder auch bei einem Bodenbelag, bei einem Textil, auf dem ich schlafe oder sitze, das kommt ständig in Kontakt mit mir als Mensch und mit meiner Umwelt. Und dann kann man sicherstellen als Mieterin oder eben auch als Immobilienbesitzerin, dass man dort Produkte auswählt, die eben nicht diese Risiken mit sich bringen, sondern die einen positiven Mehrwert haben. Und dann gibt es also ganz grundlegend von der Wandfarbe über den Bodenaufbau bis hin auch zu Akustiklösungen, welche Themen, welche Rolle spielt. Auch spielen Pflanzen, spielt Grünung in so einem Raum, macht natürlich die Raumluft besser, verbessert das Arbeitsklima, das Aufenthaltsklima. Es gibt Tageslichtlampen, da wird es mit dem Arbeiten ab einer bestimmten Uhrzeit einfacher für die Augen und damit eben auch für den Mensch, der da noch im Büro sitzt, ob das im Homeoffice ist oder eben in einem richtigen Büro. Genau, also viele kleine Punkte, die man anpacken kann. Und je größer man denkt, je größer man skaliert, wenn man jetzt als Immobilienbesitzer eben keine Eigentumswohnung hat, sondern, weiß ich nicht, ein Hotel, gibt es heute auch schon ganz tolle Leasing- und Produkt-as-a-Service-Modelle in diesem Bereich. Das sollte man sich, da muss man als Privatmensch vielleicht ein bisschen länger recherchieren und drüber nachdenken, was lohnt sich da für mich wirklich. Aber auch so Produkt-Service-Modelle, ob das jetzt Teppichfliesen sind, die der Hersteller nach 10 Jahren über eine Rückkaufvereinbarung wieder zurücknimmt und dann wieder in seine Produktion einfließen lässt. Und ich als Person habe einfach 10 Jahre guten Boden als Dienstleistung dann quasi bezahlt oder als Service genutzt. Oder ob das eben bis hin zu den Service-Modellen geht, die es im Bereich der Elektronik schon gibt, also Waschmaschinen, Spülmaschinen, Kaffeemaschinen, das ist gerade dann auch für so ein Büro oder auch größere Häusergemeinschaften dann auch nochmal ein interessantes Thema, über diese alternativen Geschäftsmodelle auch ein bisschen mehr Kreislauffähigkeit bei sich selber zu bringen. Und die andere Wirkung, die solche Modelle haben, sie geben den Herstellern einen Anreiz, ihre Produkte so zu designen und so zu gestalten, dass sie mit den Rückläufern auch wieder was anfangen können. Ne? Wenn ich eine Waschmaschine baue und die für 10 Jahre oder eine Spülmaschine in eine Immobilie rein vermiete oder als Service anbiete, Dann kriege ich da meine monatliche Rate oder die bezahlen mich pro Waschgang. Da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Und nach 10 Jahren bekomme ich das Teil zurück, hole das ab. Vielleicht kann ich sogar dem Kunden, der Kunde noch einen Restwert anbieten. Und dann bekomme ich meine gesammelten Rohstoffe, die ich da jetzt 10 Jahre in diesem Waschraum stehen hatte oder in der Küche, wieder zurück. Und wenn ich es klug angestellt habe, kann ich das ganze Ding auseinandernehmen, in Großteil zumindest heute, und kann das für meine eigene Produktion wiederverwenden. Im Idealfall haben wir dafür irgendwann mal industrieübergreifende Kreisläufe. Das heißt, aus einem Stahlteil in so einer Spülmaschine muss ja nicht unbedingt wieder ein Teil für eine Spülmaschine bleiben. Das muss hauptsächlich eben wieder zurück in den Stahlkreislauf. Aber das sind alles so kleinere Ansätze und da kann man sich auch als Privatperson oder auch als privater Immobilienbesitzer, Besitzerin die Sachen rauspicken, die einfach auch gerade im Budget, die realistisch sind, die machbar sind. Genau, da ist unser Lab jetzt nicht so das Paradebeispiel für, das ist ein Reallabor, da wollen wir natürlich auch zeigen, was geht, aber es gibt beispielsweise den Stefan Otte in Prenzlauer Berg in Berlin, der hat das gemacht, da findet man auch auf YouTube noch eine ganz nette Serie, der hat das damals begleitet, wie er seine eigene Wohnung in Prenzlauer Berg ausgebaut hat nach Cradle to Cradle. Und ihr, Niklas, habt da ja auch Material, dass man sich mal anschauen kann, wie ihr mit dem Thema umgeht. Genau.
Also ich glaube, das, was es manchmal schwer greifbar macht, was du jetzt schon ordentlich mit reingebracht hast, auch vor allem diese Gesundheitsaspekte, wenn es halt eine Person betrifft, die man kennt, da kann man damit was verbinden. Wenn man es primär irgendwie in Statistiken liest oder sich dadurch die Lebenserwartung um 3 Jahre runterkürzt, dann ist das ja eine Sache, die emotional sehr schwer greifbar ist. Was sind vielleicht so Geschichten, die dir im Kopf geblieben sind, wo du oder ihr direkt gemerkt habt, was das für einen Unterschied macht und auch was, wie schnell das schon zu einem Unterschied auch in der Wahrnehmung führen kann?
Wir sind ein relativ junges Team, im Durchschnitt viele junge Kolleginnen und Kollegen. Diejenigen, die mit Arbeitserfahrung zu uns kommen, da hört man das ganz oft. Also, dass die dann irgendwie nach ein paar Wochen sagen, das ist irgendwie auch, es ist schön hier zu arbeiten. Das ist ein Büro, das ist mein Arbeitsumfeld, aber ich bin gerne hier. Nicht nur, weil wir natürlich auch ein fantastisches Team haben, sondern die beziehen das wirklich auch direkt auf die Arbeitsumgebung. Und noch öfter höre ich das bei Kolleginnen, die uns nach ein paar Jahren verlassen, die sich irgendwie nochmal neu orientieren wollen, die man zum Glück dann auch oft noch auf Veranstaltungen trifft zum Thema, die der Sache sozusagen auch treu bleiben, die meinen, naja, ich merke da jetzt schon einen Unterschied in meiner neuen Arbeitsstätte. Das ist eben ein ganz normaler Berliner Altbau und der ist eben schlecht gedämmt und dann stickt da die Luft drin im Sommer und im Winter zieht's und ich höre unten die Geräusche auch von der Straße und das sind so Kleinigkeiten. Wir haben da auch keine Pflanzen drin und das war irgendwie bei der NGO netter. So, also das, da bekommt man ein Feedback und es gibt eines der ersten Gebäude, das sehr konsequent nach Cradle to Cradle geplant und gebaut wurde, ist in Venlo in den Niederlanden, das Rathaus dort. Das wurde, wenn mich das jetzt nicht täuscht, 2016 in Betrieb genommen. Und das heißt, die ganzen Mitarbeitenden sind sozusagen aus dem alten ins neue Rathaus gezogen. Und da ist im ersten Jahr der Krankenstand einfach eingebrochen. Also da sind die Leute einfach weniger oft krank geworden, weil sie jetzt plötzlich in einem Gebäude gearbeitet haben, das auch keinen, also das sie nicht proaktiv auch mit krank gemacht hat. Und es ist für die Menschen super und das ist für die Stadt natürlich, wenn man es jetzt sehr nüchtern betrachtet, einfach auch eine Kostenersparnis, weil die weniger Ausfall dort haben. Und das kannst du im Prinzip auf eine Familie übertragen, das kannst du auch auf ein kleineres Büro übertragen, auf einen Arbeitsraum. Das ist für jeden privaten oder öffentlichen Arbeitgeber dann auch ein etwas Gutes erstmal, seinen Mitarbeitenden auch Räumlichkeiten anbieten zu können, in denen sie eben weniger oft krank werden. Und für eine Familie, für Privatpersonen in ihrer in ihrem eigenen Zuhause gilt das natürlich erst recht.
Ja, also klar, du hast es jetzt gerade auch schon gesagt, also das ist spürbar auch für eure Kollegen und Kolleginnen. Und auf der anderen Seite hast du auch gesagt, ein Reallabor ist natürlich auch nicht dafür, jetzt einfach nur ökonomisch das Günstigste zu bauen, sondern mal zu gucken, was ist das Maximum, was man umsetzen kann, was ist da machbar und so weiter. Wenn wir den Bogen nochmal so spannen, jetzt aus der Brille von der Wohnungswirtschaft, ist denn Cradle to Cradle anzuwenden am Ende des Tages wirklich teurer? Ist es gleichwertig? Wie kann man das dann querfinanzieren? Oder du hast auch gerade schon solche Sachen, wenn wir beim Wirtschaftlichen bleiben, genannt, wie zum Beispiel, dass es irgendein Leasing ist, Rücknahmepflichten oder sonst irgendwas. Wie kann ich mir das von der wirtschaftlichen Seite vorstellen, wenn ich in der Wohnungswirtschaft Cradle to Cradle anwende?
Ich glaube, das kommt ein bisschen auf das Ausmaß drauf an und auf auch die Fähigkeit derjenigen, die dann an so einem Projekt arbeiten, das Wissen rund um Cradle to Cradle auch anzuwenden. Ich bleibe bei diesem Beispiel Venlo. Da lag die Investitionssumme am Anfang, beziehungsweise die Mehrinvestitionen durch diesen Cradle-to-Cradle-Ansatz lagen bei ungefähr 4,5 Millionen Euro. Bei einem gesamten Projektvolumen, so nagelt mich da nicht drauf fest, man kann das nachgucken im Internet, die tatsächlichen Zahlen, da gibt es die Case Study, um die 50 Millionen. Das Ding war im ersten Jahr Cashflow positiv. Wir haben das dann durchgerechnet auf eine Laufzeit von oder eine Nutzungszeit von ich glaube, 40 Jahren. Und sind dann da irgendwie mit einem Gewinn von 16, 17 Millionen rausgegangen. Also diese, ich will es gar nicht mehr Kosten nennen, weil das ist ja tatsächlich eine Investition und kein Kostenposten, so müsste man das eigentlich verrechnen, von 4,5 Millionen Euro, haben dazu geführt, dass im Betrieb die Energiekosten gesunken sind, dass das Gebäude produziert selbst Energie für sich. Das Gebäude reinigt die Umgebungsluft. Das Gebäude ist von Sonnenlicht durchflutet. Da gehen dann auch Beleuchtungskosten runter. Gerade schon erwähnt, das Thema der Personalkosten, das sich verändert hat, positiv für die Gemeinde verändert hat. Und dann haben die eben auch über solche Produkt-Service-Modelle und ich glaube sogar mit so gut wie allen Möbelherstellern, die das Ding ausgestattet haben oder die ihre Produkte da reinverkauft haben, tatsächlich Rücknahmevereinbarungen, Rückkaufvereinbarungen auch mit schon so angepeilten Restwerten ausgemacht. Und das wird am Ende eben auch dazu beitragen, dass die Produkte eben nicht nur einfach nicht weggeworfen werden oder irgendwie verbrannt oder was auch immer, sondern die werden zurückgenommen, die kriegen noch Geld dafür und der Hersteller kann diese Materialien weiterverwenden. Und wenn man so ein Projekt so konsequent von vorne bis hinten nach Cradle to Cradle durchdenkt, dann kommt man eben auf 16, 17 Millionen plus am Ende von 40 Jahren. So. Und das meine ich mit, es kommt so ein bisschen auf die Größe und auf die Skalierung drauf an, was man sich vornimmt. Man kann natürlich gerade auch jetzt, ich würde mal sagen, auf dem privaten Wohnungsmarkt auch nur bis zu einer gewissen Mietgrenze irgendwie hochgehen, die man ja auch den Leuten einfach zumuten kann. Aber gerade bei diesen Produkten, die schon relativ breit am Markt sind und die auch zu vergleichbaren Preisen am Markt sind, und das sind viele Bodenaufbaumaterialien. Es gibt inzwischen Braufasertapete nach Cradle to Cradle. Mit diese ganze Thematik Wandfarben. Auch Beleuchtungen gibt es heute nach Cradle to Cradle, die nicht teurer sind als andere Leuchten. Also es gibt viele Produkte. Je mehr Produkte von einer Kategorie ich natürlich am Markt finde nach Cradle to Cradle, wie klar nach einem marktwirtschaftlichen Prinzip, desto wahrscheinlicher ist es, dass die in der Preisrange von einem ganz normalen konventionellen Produkt liegen. Wie gesagt, wir im Lab, wir haben jetzt auch versucht, also wir haben ganz verrückte Bodenaufbauten im Lab, so ein tolles Bildungsprojekt auch mit dem weiteren Ausbau verbunden mit einer Malerfirma, die mit ihren Azubis das Projekt jetzt auch nutzt, um diese Cradle-to-Cradle-Bauweisen für sich auch mitzunehmen. Und es war toll zu beobachten. Das sind ganz andere Bodenaufbau Materialien mit Schüttgut, mit unterschiedlichen Plattenstrukturen, ohne Kleber verlegt jeweils. Und das ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Das ist noch nicht am Markt als System in irgendeiner Form erhältlich. Dazu soll ja auch das Lab beitragen, dass man sieht, das ist so möglich, dass viele Leute da hinkommen, sich davon auch inspirieren lassen. Und dann ist es für die Hersteller von diesen Produkten auch einfacher, miteinander ins Gespräch zu gehen, vielleicht auch mal gemeinsam ihre Produkte als Systemlösung in einem Baumarkt anzubieten für den Privatmenschen. So, da versuchen wir natürlich auch mit diesem Ausbau drauf einzuzahlen. Ich würde es ganz kurz zusammenzufassen. Je mehr Cradle-to-Cradle-Produkt am Markt verfügbar ist, desto günstiger ist es. Es ist heute schon möglich, das gewinnbringend zu machen. Es kommt immer auf die Größe des Projekts an.
Jetzt sind wir ja in der Branche unterwegs oder mit der Immobilienbranche, die tendenziell sehr langsam und sehr konservativ ist. Und eine Sache, die man häufig in den Gesprächen feststellt, ist, dass je einfacher man es den Leuten macht, den ersten Schritt zu gehen, desto schneller bildet sich dann auf sich immer so ein positiver Schneeballeffekt, der sich daraus entwickeln kann. Wenn ich jetzt jemand wäre oder jemand bin, der sich dafür interessiert und der jetzt die nächsten 1, 2, 3 Schritte durchplant, wo würdest du sagen, sind meine besten Ansatzpunkte?
Wir haben eine ganz tolle Veröffentlichung online, eine Art digitale Handreichung zum Thema Cradle-to-Cradle im Bau. Die kann man sich anschauen. Die ist online verfügbar unter c2c-bau.org. Die richtet sich originär an Kommunen, weil für uns, ich habe von unserem kommunalen Netzwerk schon erzählt, die Kommunen und die öffentliche Hand über ihre öffentliche Beschaffung, das ist ein riesiges, milliardenhohes Marktvolumen, großer Hebel, großer Anreizsetzer. Aber viele der Schritte, die da drin stehen, ist natürlich egal, ob du jetzt ein privater Immobilieninvestor bist oder ob du eine private Häuslebauerin bist, da kann man sich dran bedienen. Es ist wichtig, bei einem neuen Bauprojekt dieses Thema von Anfang an mitzudenken. Und es ist egal, ob es sich um eine Sanierung, eine Renovierung oder einen Neubau handelt, ob das ein Gartenhaus ist oder ein Hotelkomplex. Wenn du vor Phase 0 quasi schon weißt, wohin du möchtest, dann bist du schon mal auf einem guten Weg. Denn dann kannst du dieses Gebäude, diesen Neubau, diese Sanierung wirklich Schritt für Schritt im Idealfall auch auf eine kooperative Art und Weise so entwickeln, dass es eben nach Cradle to Cradle zielführend ist. Und das würde bedeuten, wenn ich jetzt ein Wohngebäude mit mehreren Einheiten baue, dass ich tatsächlich Menschen einbeziehe, die später in dem Ding wohnen werden oder eben arbeiten werden. Welche Bedürfnisse haben die? Wo brauchen die wann Licht? Wo kann ich mir vielleicht Aufwand sparen, weil der gar nicht notwendig ist in der täglichen Nutzung durch eine Bewohnerin oder durch jemanden, der in diesem Büro arbeitet? Also das raten wir auch in dieser Handreihe und diesem Leitfaden. Nehmt alle Stakeholder in irgendeiner Form mit, so gut es geht. Das wurde auch bei einigen Cradle-to-Cradle-Bauprojekten schon versucht. The Cradle in Düsseldorf beispielsweise, da wurde versucht, die künftigen Mieter einzubeziehen in das Projekt. Wird, glaube ich, fantastisch. Moringa in Hamburg, weiß ich jetzt gar nicht genau, ob die das auch so proaktiv gemacht haben. Aber auch da spielt das Thema sozialer Wohnungsbau eine Rolle. Das ist ein öffentliches Gebäude, da muss eine bestimmte Quadratmeteranzahl zu bestimmten Preisen verfügbar gemacht werden. Und das schaffen die auch nach Cradle to Cradle. Also das zeigt eigentlich ganz gut, dass auch diese soziale Komponente damit vereinbar ist, wenn man es eben, wie gesagt, von Anfang an wirklich in die Planung einbezieht, sich drüber informiert. Gibt es ArchitektInnen, mit denen ich zusammenarbeiten kann, die Erfahrung damit haben? Die Antwort ist ja, man muss die nur finden. Es gibt viele ArchitektInnen, die sich mit dem Thema schon beschäftigen. Diese ganzen Projekte, die ich jetzt gerade genannt habe, die sind ja auch architektonisch begleitet worden. Und das Thema findet zum Glück auch in den Studiengängen Architektur, Bauingenieurswesen nach und nach Eingang zumindest. Da müssen wir noch viel tun, aber so schrittweise kommt das quasi nach dem Thema Holz schon mal gut, aber wir können auch nicht alles aus Holz bauen. Und dann der nächste Schritt ist irgendwie nachhaltig und grün. Und jetzt kommen wir langsam auch in das zirkuläre Baugefilde in diesem Ausbildungsbereich. Super wichtig, denn die müssen auch dazu beitragen. Und wie gesagt, aus unserer Perspektive unter diesem sozialen Aspekt als NGO auch immer sehr wichtig, wenn irgendwie möglich, die Nutzerinnen, die Bewohnerinnen auch von Anfang an mit einbeziehen. Die wissen am besten, wie sie später die Räumlichkeiten nutzen werden.
Ja, definitiv. Also das kann ich auch nur so widerspiegeln. Wir haben tatsächlich ja auch bestimmte Produkte, zum Beispiel Concula ist ja auch ein Unternehmen sozusagen, was in eurem Verbund mitarbeitet. Den lieben Dominik hatten wir letztes Jahr, ich habe gerade mal nachgesehen, Anfang April auch schon mal hier im Podcast. Da konnten wir das auch für uns umsetzen und wie gesagt, auch da das Feedback auch von den MieterInnen auch sehr positiv. Das heißt, da merkt man schon, dass das die Leute auch zu schätzen wissen. Vielleicht auch, wenn man jetzt starten möchte, also die Wissensquelle, die du gerade genannt hast, die werden wir auf jeden Fall unter dem Podcast verlinken. Da kann jeder mal einen Blick drauf werfen. Darüber hinaus ist natürlich der Netzwerkaspekt in der Immobilienbranche, glaube ich, sehr, sehr stark. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wo der Immobiliensektor sich auch so ein bisschen in Szene setzen kann. Ich hatte das ja, wie gesagt, auch schon mal miterlebt. Wir haben uns da auch schon mal in eurem Lab getroffen. Da gab es auch bestimmte Themenschwerpunkte. Gib uns gerne mal so mit. Wie ist das deutschlandweit aufgestellt? wo kann man sich da in so einem Netzwerk organisieren? Wo sind solche Treffen? Wie kann man da reinstarten?
Genau, du spielst ein bisschen an auf unsere ehrenamtliche Struktur und auch unser Bündnis Bau und Architektur. Am einfachsten ist es, wenn man bei uns auf die Webseite geht, c2c.ngo, da findet sich dann auch ein Bereich, über den man ins Ehrenamt quasi kommt. Da gibt es ganz viele Kontakte, da gibt es die Informationen über unsere thematischen Bündnisse. Neben dem Thema Bau und Architektur beschäftigen sich unsere Aktiven auch mit Naturwissenschaften. Es gibt ein Bündnis Produkt-Service-Systeme, also ganz unterschiedliche sozusagen Branchen- oder Sektorenbetrachtungen, die da stattfinden. Da sind dann auch die ganzen Regionalgruppen aufgelistet, die es gibt. Die sind immer mal mehr, mal weniger aktiv. Das findet sich dann aber alles auf dieser Webseite. Auch die Ansprechpersonen, die jeweiligen Sprecherinnen von diesen Bündnissen und von den Regionalgruppen. Und da kann man einfach hinschreiben. Und ansonsten kann man natürlich auch unseren Kolleginnen in der Ehrenamtsbetreuung schreiben. Unter ehrenamt@c2c.ngo, wenn man sich einfach mal pauschal informieren möchte. Und dann findet man natürlich bei uns auf der Webseite auch unsere ganzen öffentlichen Veranstaltungen. Und auch die sind immer auch Netzwerkveranstaltungen. Ob das der große Kongress jetzt im September ist, ob das auch Eintagesformate oder auch nur ein paar stündige Formate bei uns im C2C-Lab sind. Wir versuchen eigentlich immer, ein gutes Angebot irgendwie da zu haben und hoffen natürlich oder wollen, dass jetzt auch mit dem Community Hub im C2C-Lab in den nächsten Wochen und Monaten auch ausbauen, dass wir dort auch viele interessante Veranstaltungen haben, die vielleicht gar nicht unbedingt wir organisieren müssen, sondern wo wir einfach den Raum schaffen können, damit man sich, wie du sagst, eben auch in solche Netzwerke einbringen kann und Inspiration findet, Unterstützung findet oder auch Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen, wer weiß. Wir hoffen, dass man da immer rausgeht und irgendwas oder jemanden oder eine Idee, eine Partnerschaft mitnimmt. Genau.
Jetzt durften wir über die Relevanz sprechen, wir durften inhaltlichen Tiefgang erleben, wir durften über die nächsten Schritte sprechen. Und zum Ende der Folge stellen wir immer noch eine Frage. Du hast jetzt schon ganz viel erzählt, aber wenn du den Menschen da draußen vielleicht noch eine Sache mitgeben könntest, ja, das muss nichts mit deinem beruflichen Alltag zu tun haben, darf es natürlich gerne, aber was wäre das?
Also ich kann mir vorstellen, dass Menschen wie wir, die sich für einen anderen Umgang mit Ressourcen einsetzen, für mehr soziale Gerechtigkeit einsetzen, für auch eine demokratische Transformation in Richtung Zukunft, damit unsere Welt dieser Planet für immer mehr Menschen noch lebenswerter wird, als wir das heute haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da, wenn man vielleicht nach draußen blickt in die Welt, wie sich da die Dinge geopolitisch entwickeln oder auch in Deutschland politisch entwickeln mit dem Stichwort, was machen wir gerade mit dem Thema Energie, wie gewichten wir eigentlich das Thema Kreislaufwirtschaft? Wir haben jetzt den Aufschlag zur nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie erneut verschoben. Da ist immer noch nichts gekommen, was eigentlich schon längst hätte da sein müssen. Vielleicht ist man da manchmal so davor und überlegt sich, warum mache ich das eigentlich? Oder was soll das denn? Warum kommen wir mit diesen Themen nicht weiter? Die sind so relevant. Und ich glaube, es ist unfassbar wichtig, da dran zu bleiben an diesen Themen. Nicht aus einem Selbstzweck, sondern weil die wirklich wichtig sind, dass wir unsere Ressourcen anders einsetzen, dass wir damit auch Veränderungen bei unserem Klima bewirken können, dass wir uns umeinander und miteinander kümmern müssen und wir auch alle Menschen brauchen, um diese Themen voranzutreiben. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Ich finde, das ist ein ganz toller Antrieb auch für uns in der NGO mit diesen Themen weiterzumachen und auch mit den Menschen zu sprechen, wie man noch sehr, sehr stark davon überzeugen muss, welche ökonomischen Vorteile das alles auch mit sich bringt, über Resilienzthemen hinaus, über soziale und ökologische Themen hinaus sind das einfach Standortfaktoren und Zukunftsfaktoren. Und da würde ich alle nur dazu einladen, auch dran zu bleiben. Das lohnt sich, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht übermorgen, aber das lohnt sich irgendwann für uns alle.
Ja, also da nochmal vielen, vielen Dank in deine Richtung auch, Isabel. Ich glaube, zwei Dinge sind heute nochmal maßgeblich auch klar geworden. Einmal auch, wie vielfältig und breit dieses Immobilienthema ist und in wie viele Richtungen es da Wissen gibt, was man auch anwenden kann. Und auf der anderen Seite natürlich auch wieder dieser Praxisbezug, wie kann man das umsetzen, wie sehen konkrete Schritte aus, wie kann man sich vernetzen. Von daher, also vielen Dank nochmal für deinen Input. Wie gesagt, alle Links hierzu wird es auch nochmal unten in der Beschreibung geben. Und ja, damit auch danke nochmal für alle, die jetzt hier zugehört haben. Und natürlich freuen wir uns dann jetzt auch wieder in 2 Wochen, dann in der nächsten Folge, dann schon in unserer 31. Folge, euch wieder begrüßen zu dürfen. Ja, und von daher wünschen wir euch erstmal ja schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr uns zuhört. Und ja, noch eine erfolgreiche Restwoche.